Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Wir reagieren heute wieder auf ein fast topaktuelles Thema, nämlich
ja, die Anhebung der Beitragsmessungsgrenzen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dafür hat Christos Pantazis von der SPD mitplädiert, um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen zu stärken. Möchte er quasi, dass Gutverdiener und Gutverdienende, dass die mehr Beiträge in die gesetzliche Krankenkasse abführen.
Über welche Zahlen reden wir hier?
Na, die Idee ist, das Ganze von der, also aktuell ist die Beitragsmessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenkasse bei 5.500 Euro im Monat und bei der Rentenversicherung, also das sind dann 66.000 Euro im Jahr, so roundabout. Und bei der gesetzlichen Rentenversicherung liegen wir bei 96.600 Euro pro Jahr Beitragsmessungsgrenze. Und die Idee ist quasi, die Bemessungsgrenze der Krankenversicherung und der gesetzlichen Rente anzugleichen. Das würde bedeuten, dass wir so roundabout 30.000 Euro mehr Einkommen verbeitragen würden in der gesetzlichen Krankenkasse in Zukunft. So, ich rechne das gerade mal durch. Wenn wir von einem Krankenkassen- und Pflegesatz von im Schnitt von mir aus 21% oder sowas ausgehen, dann wären das gute 6.000 Euro Mehrbelastung vor Steuern für einen gut verdienenden Haushalt. So. Jetzt muss man auch immer dazu sagen, dass Krankenkassenausgaben steuerrelevant sind. Das heißt, ich kann meine Krankenkassenausgaben kann ich bei der Steuer geltend machen und damit mein zu versteuerndes Einkommen senken. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Gutverdiener vielleicht einen Spitzensteuersatz von 42% oder sowas hat im Durchschnitt, dann würde von diesen 6.300 würden dann logischerweise, die würden dazu führen, dass weniger Einkommenssteuer bezahlt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, das wäre dann eine Nettobelastung von so ungefähr 3.600 Euro. Also ein gut verdienender Haushalt hätte dann, oder ein sehr gut verdienender Haushalt, hätte 300 Euro im Monat weniger an der Tasche.
So. Richtig viel. Spitze. Genau, wir haben uns auch überlegt, wie wir uns dazu positionieren würden. Ich glaube, so eine richtig eindeutige Antwort haben wir auch nicht gefunden. Deswegen werden wir ein paar Argumente pro und contra durchdiskutieren, um ja so ein bisschen zu gucken, was sind die Vor- und Nachteile, gibt es vielleicht bessere andere Vorschläge? Ja.
Ja, auf jeden Fall mal wieder festgestellt, wie schwierig es auch ist, wenn wir uns jetzt in die Situation eines Politikers hineinversetzen, wie schwierig es ist, wirklich einen Vorschlag zu entwickeln, der alle abholt.
Das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht.
Ja. Aber trotzdem, also du willst halt irgendwie, oder wir haben immer, oder ich überlege dann immer, wie findet man was, was für alle fair ist und gleichzeitig Ausweicheffekte vermeidet.
Ja.
So, das ist auch erste Einschätzung für mich grundsätzlich. Für mich stellt sich ja auch immer noch die Frage, wechsle ich in die private Krankenversicherung? Ja, nein. Ich habe die besondere Situation, dass ich noch ein paar Rentenansprüche habe in der deutschen Rentenversicherung und im Ruhestand sehr, sehr günstig krankenversichert wäre in der gesetzlichen Krankenkasse. So. Und bin da so hin und her gerissen und aktuell tendiere ich mehr zur gesetzlichen Krankenkasse. So. Wenn ich dann aber solche Meldungen höre, ist dann bei mir dann auch die Frage, wird mir das nicht irgendwann dann doch zu fett im Heute, damit ich vielleicht irgendwann in der Zukunft dann, wenn ich weniger Einkommen habe, weniger bezahle. Das ist meine individuelle Entscheidung, jetzt von der Gesamtgesellschaft losgelöst. Und es würde bei mir jetzt, wenn man so drastisch die Beiträge anhebt, wahrscheinlich meine Tendenz eher zur privaten Krankenversicherung verschieben. Was ich da mit meine, ist, dass wenn sowas in Raum gestellt wird, alleine schon Schaden angerichtet werden kann für die Krankenkasse, weil nämlich Beiträge wegfallen, weil das an alle quasi gesetzlich Versicherten signalisieren, die noch die Wahlmöglichkeit haben, in die private zu wechseln. Hey, es wird teuer, Leute. Also schon der Vorschlag alleine löst bei mir was aus. So. Und wenn er dann tatsächlich kommt, kann es sein, dass man dann ganz praktisch entscheidet, ja, ich bin jetzt hier weg und dass dann nicht mehr Beiträge in die gesetzliche Krankenkasse fließen, sondern vielleicht das gleiche wie vorher oder weniger, je nachdem, wie viele diese Ausweichmöglichkeit haben. Das bedeutet, aus meiner Sicht macht es Sinn, erstmal dieses grundsätzliche, also solche Lücken im System zu schließen. Das heißt, auch wenn es viele vielleicht nicht gerne hören, dass man vielleicht grundsätzlich an das Thema rangeht, zwei Krankenversicherungssysteme parallel zu fahren. Also wir haben ja auch einen Kollegen hier, der sehr, sehr tief in der Beratung zu privaten Krankenversicherungen mit drinsteckt. Und er hat sicherlich eine andere Meinung dazu. Ich persönlich wäre für den Schritt offen, dass man sagt, okay, man schafft diese, ja, ist ja schon eine zweigleisige Medizin ab. Ich habe es jetzt auch wieder, ja, also jeder sollte Zugang zu Terminen haben am Ende des Tages. Die Frage ist, ob dann einfach alle keine Termine mehr bekommen. So ist ja nicht so, dass man gar keine Termine bekommt, aber es frustriert natürlich, wenn man weiß, man zahlt eh schon relativ viel Geld. Ja. Und dann will man irgendwie einen Termin buchen beim MRT oder sowas mal. Ja. Und da gibt es zwei Knöpfe in der Online-Termin buchen ja mittlerweile. Mittlerweile sind die alle bums transparent. So. Und dann kann man anklicken, ich bin Kassenpatient, und dann geht der Terminkalender auf und dann kannst du für 4 Wochen buchen. So, aber auch nur irgendwelche eingeschränkten Terminmöglichkeiten. Und dann klickst du spaßeshalber auf privat und dann kannst du morgen hingehen. So. Ende vom Lied, wenn wirklich irgendwas Dringendes ist, bezahlst du halt selber, wenn es geht. Damit du halt nicht 4 Wochen warten musst. So, aber dann sehe ich auch nicht 1.000 Euro im Monat Krankenkasse zu bezahlen und dann meinen oder dann einen Termin, den ich im Jahrzehnt brauche, dann aus eigener Tasche zu bezahlen. Ich meine, klar, ich bezahle, weil ich später dann mal was brauche oder vielleicht zufällig mal was brauche, weil irgendwas auftritt, Unfall oder so, das ist mir schon klar. Aber was für mich jetzt persönlich schwer zu vermitteln wäre, wäre jetzt noch mehr Geld für eine eingeschränkte Leistung, wenn ich weiß, parallel gibt es noch ein System, da habe ich mehr für mein Geld, für weniger Geld aktuell. So, also das ist ein schwieriges Signal. Ja. Weiß auch, dass es schnell kippen kann im Alter, wenn man nicht mehr so leistungsfähig ist finanziell, dass dann vielleicht die gesetzliche, hat ja ein Solidaritätsprinzip am Ende auch mit dahinter, was ja extrem sinnvoll ist. Aus meiner Sicht könnte man aber intensiver darüber diskutieren, dass man eben diese, jeder ist in der gesetzlichen und wer halt mehr will, extra Leistungen will, der schließt dann halt noch eine private Krankenzusatzversicherung ab oder bezahlt es halt aus eigener Tasche, dass jeder so eine Grundabsicherung hat, wie es jetzt auch ist, für die, die in der gesetzlichen sind. Und wer mehr will, der muss halt mehr bezahlen, aber grundsätzlich ist er trotzdem erstmal im Basissystem drin. Das halte ich für das deutlich sinnvollere Modell, als zwei grundlegend verschiedene Systeme nebeneinander zu legen. Das wäre noch okay, wenn die Zugangsberechtigungen die gleichen wären, aber am Ende führt es ja dazu, dass in der privaten Krankenversicherung nicht nur Gutverdiener sind, sondern die gesunden Gutverdiener. Warum? Weil die private Krankenversicherung keine kranken Menschen aufnimmt in der Regel. Also es gibt irgendeine Ausnahmeregelung. So, wenn ich jetzt Gutverdiener bin und Vorerkrankungen habe, komme ich trotzdem nicht in die private Krankenversicherung rein. Aber ich komme rein, wenn ich gut verdiene und gesund bin. Hm. So, logischerweise kann eine private Krankenversicherung, wenn die durchschnittlich gesündere Menschen hat, ein höheres Leistungsniveau bieten. Und die haben auch kein Solidaritätsprinzip in der privaten Krankenversicherung. Das heißt, die müssen nicht für Menschen mit wenig Einkommen Leistungen mitbezahlen. Und diese beiden Systeme nebeneinander zu legen, macht aus meiner Sicht ganz gesamtgesellschaftlich gesehen relativ wenig Sinn. So. Sicherlich großes Streitthema. Das ist aber meine persönliche Meinung nach 10 Jahren in der Branche und einigen Beratungsterminen habe ich auch schon mit einigen Menschen dazu ausgetauscht. Weiß aber auch, dass da sehr, sehr unterschiedliche Meinungen gibt.
Ja.
Gut, also das wäre mein erster Vorschlag, dass man, bevor man sowas macht, erstmal grundsätzlich an das System mit rangehen sollte. Was denkst du, was es noch für Möglichkeiten gibt vielleicht, also jetzt ja das Signal, die Gutverdiener zahlen mehr und sonst passiert nichts. Hast du noch Alternativideen oder was hältst du von dem Vorschlag erstmal grundsätzlich?
Also im ersten Moment habe ich auch erstmal gedacht, ja, ist doch eigentlich ganz gut so, dass die dann mehr einzahlen. Profitieren wir ja alle dann davon. Aber dann haben wir das ein bisschen weiter diskutiert und kamen dann doch auf so einige Haken, die dann, wie du ja zum einen schon sagst, dass dann natürlich erstmal das Signal gesetzt wird, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Ja.
Ja, das zweite Signal ist für mich, das haben wir vor uns auch diskutiert, das ist jetzt für mich, ich habe jetzt gegründet vor 10 Jahren, wenn du so möchtest, und dann jetzt, wo ich anfange, Geld zu verdienen, wird es halt schwieriger, irgendwie daraus noch Vermögen zu generieren. Und das erhöht aus meiner Sicht wieder das Thema Durchlässigkeit von unten nach oben, was so die Bevölkerungsschichten nach wirtschaftlicher Stärke angeht. Also es wird schwieriger, in eine vermögendere Bevölkerungsschicht reinzuwachsen. So, warum? Weil sich dieser Vorschlag wieder alleine auf das Erwerbseinkommen bezieht. Kapitaleinkünfte, Mieteinkünfte etc. pp. Nicht Diskussionsgrundlage. Wobei es nicht ganz stimmt, wenn ich, also das würde dann auch mich treffen, wenn ich dann plötzlich unter der Beitragsmessungsgrenze liege, weil die nach oben katapultiert wird, dann werden dann die Kapitaleinkünfte, die ich dann vielleicht mit einer Geldanlage erziele oder Mieteinkünfte, würden dann auch verbeitragt werden bis zur Grenze, aber nur für Selbstständige, die sowieso freiwillig versichert sind in der gesetzlichen Krankenkasse. Wenn ich angestellt bin oder eine gut bezahlte Anstellung habe, mich nicht drum kümmern muss, dass das Unternehmen irgendwie Aufträge bekommt, weil ich irgendwie einen gut bezahlten Verwaltungsjob oder sowas habe oder in der Produktion und mich nicht noch mit dem ganzen Kram drumherum, Firma aufbauen und Buchhaltung und keine Ahnung was und Mitarbeiter einstellen kümmern muss und einen Anstellungsvertrag habe, dann bin ich pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenkasse und Kapitaleinkünfte, Mieteinkünfte etc. werden nicht verbeitragt. Da bin ich wieder als Selbstständiger dann natürlich der letzte Trottel auf dem Dorf. Das ist, da habe ich mich auch schon mit ein paar Mandanten drüber unterhalten, dass das vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist. Und das ist übrigens was, da wurde, war mir klar, dass das passiert. Im Wahlkampf hat ja Robert Habeck damals gesagt, ja, wir sollten drüber nachdenken, Kapitaleinkünfte mit zu verbeitragen. War jetzt wahrscheinlich wahltaktisch nicht so das Cleverste, sich da hinzustellen und sowas im Wahlkampf rauszuhauen. Aber der Vorschlag geht in eine sinnvolle Richtung.
Es war kein besonders gut ausgearbeiteter Vorschlag. Genau. Also es gab jetzt zum Beispiel, die hatten ja auch keinen Vorschlag, wie man dann Personen mit geringem Vermögen entlasten könnte zum Beispiel, sondern ja, es war dann einfach wie so eine Pauschalaussage und nicht sehr differenziert.
Ja. Was ich zum Beispiel dort, das hast du gerade gesagt, was ich für sinnvoll erachte, wenn man sagt, okay, wir denken drüber nach, Kapitaleinkünfte etc. mit zu verbeitragen, Mieteinkünfte mit zu verbeitragen, dass man großzügige Freibeträge einrichtet und nicht so einen witzlosen Betrag wie 1.000 Euro im Jahr für Sparerpauschbetrag, der dann steuerfrei oder sowas vereinnahmt wird, sondern da kann man ruhig 20.000 Euro oder sowas freistellen. Dann hat man Otto Normal Klein- und Mittelsparer, der dann vielleicht seine Altersvorsorge nicht im Versicherungsvertrag liegen haben will, sondern in einem Depot und in einer Immobilie, der muss keine Krankenkasse abführen. Aber jemand, der dann mehr als gut leben kann von seinen Einkünften, der zahlt dann halt. Das geht ja auch so ein bisschen, du bist gerade an einem Immobilienbeitrag dran, den wir bald diskutieren. Ja. Und da hast du auch eine schöne Feststellung oder eine schöne Erkenntnis.
Vor allen Dingen, was die, der Unterschied zwischen den einzelnen Altersklassen angeht, dass wir, also ich bin auf Grafiken gestoßen, die quasi gezeigt haben, dass zum Beispiel die Realeinkommen seit den 90ern an sich gestiegen sind, aber dass es zum Beispiel eine Lücke zwischen den ab 55-Jährigen und den unter 55-Jährigen gibt. Das heißt, Realeinkommen für die 55-Jährigen und älter sind stärker gestiegen als die der unteren, also der jüngeren Generation. Und Gleiches gilt zum Beispiel auch fürs Wohneigentum, dass die ab 45-Jährigen, bei denen ist die Wohneigentumsquote gestiegen. Bei den unter 45-Jährigen ist sie in den letzten 15, 20 Jahren gesunken.
Ja, und wir haben dieses Thema, haben wir ja schon in, haben wir in, das jetzt Thema Jung im Vergleich zu älter. Und das Thema haben wir ja auch zum Beispiel bei Mietverträgen oder sowas. Wir haben ja gerade das Problem, gerade bei vielen jungen Menschen auch, die jetzt Kinder bekommen haben, dass die Wohneigentum, also dass sie nicht mal Wohneigentum sein wollen, einfach wohnen, so, und dann noch Platz für ihre Kinder haben. So. Und das Problem ist, dass die Babyboomer-Generation, also unsere Eltern quasi, teilweise noch oder in sehr, sehr vielen Fällen auf Wohneigentum oder in Wohnungen wohnen, auf alten Mietverträgen sitzen, für Wohnungen und Häusern, die ja für Familien eigentlich geeignet sind, aber wo gar keine Kinder mehr wohnen. So, ist keine böse Absicht. Es lohnt sich nicht für die, in kleinere Wohnungen zu ziehen, weil die Mieten mittlerweile so hoch sind, dass sie dann für die kleinen Wohnungen dasselbe zahlen wie für die großen. Ja. Das heißt, da wird schon mal Wohnraum für Familien besetzt. So, und die haben dann günstig Wohnraum auch noch. Einen höheren Wohnraumluxus, wenn man so möchte. Und die unten, die dann weniger Realeinkommenszuwachs hatten in den letzten 10, 20 Jahren, sitzen dann noch auf Kleinwohnungen, werden ganz besonders stark von solchen Krankenkassenanhebungen getroffen. So, weil wenn ich dann in Ruhestand gehe, in der Elterngeneration bin, in Ruhestand wackle, dann so langsam den Hut nehme und sage, okay, es reicht jetzt langsam mal mit Arbeit, reicht dann wirklich irgendwann logischerweise, dass man dann mit dem Einkommen runter geht in der Regel, zumindest mit dem Erwerbseinkommen, und dann irgendwelche anderen Einkommen einsetzen, nämlich aus privaten Rentenversicherungen, aus betrieblichen Altersvorsorgen, aus Mieteinkünften etc. Also es verschiebt sich einfach, das Erwerbseinkommen wird kleiner, viel, viel kleiner und dann geht es auf Renteneinkünfte, Kapitaleinkünfte und so weiter und so fort. Und die werden ja, wenn ich pflichtversichert bin in der gesetzlichen Krankenkasse, gar nicht verbeitragt.
Bis auf die betriebliche.
Bis auf die betriebliche Altersvorsorge.
Da gibt es ja auch Freibeträge.
Ja. Genau, der Freibetrag ist auch sinnvoll, so, und der ist jetzt nicht besonders hoch. Was ist bei einer Einmalzahlung 20.000 Euro roundabout und bei der Rente um die 180 oder sowas im Monat. Und also das ist jetzt mal ein sinnvoller Freibetrag. Also, aber es muss schon ein Vorschlag sein, der am Ende dazu führt, dass alle Bevölkerungsgruppen oder alle Einkommensarten auch ein Stück weit mit dazugezogen werden. Ich fände es zum Beispiel auch charmant, wenn man sagt, okay, man hebt die Beitragsmessungsgrenze an, dadurch kommt mehr Geld in die Kassen und es können aber dadurch gleichzeitig vielleicht auch irgendwie Spielräume geschafft werden, um die Beitragssätze insgesamt ein bisschen runterzufahren.
Ja.
So, dann würden alle oder würden Teile weniger bezahlen, die halt es auch am nötigsten haben, weniger zu bezahlen und die es leisten können, zahlen halt ein bisschen mehr. So, jetzt musst du aber auch überlegen, das macht es dann wieder schwierig, das Signal für Menschen, die überdurchschnittliche Einkommen haben, die sind auch meistens am mobilsten, was so den Standortwahl aus angeht. Und wir erleben es ja jetzt schon, dass wir haben auch schon Mandanten, die sind ins Ausland gegangen, einfach weil der Standort Deutschland, was so die Lohnnebenkosten, Steuern etc. angeht, jetzt nicht der allerattraktivste für die Tätigkeit, die sie da ausgeübt haben, waren. So. Das heißt, auch da muss man wieder Ausweichbewegungen im Kopf haben, fragen, ist das sinnvoll, ist das fair? Ja, und das ist halt extrem schwierig. Ja. Zumindest kannst du es aus meiner Sicht keinem erklären, wenn die Systeme genauso ineffizient sind, wie sie jetzt gerade sind. Ja. Also warum brauche ich, weiß nicht, wie viele Krankenkassen es gibt gerade, habe ich nicht im Kopf, aber es sind Dutzende, so, wenn nicht sogar mehr als 100. Und dann ist die Frage, ob ich so x viele Male Vorstandsgehälter bei öffentlichen Einrichtungen oder bei Krankenkassen zahlen muss oder ob man das nicht ein bisschen effizienter handhaben kann. So. Dann, wenn ich mit Freunden oder mit einem meiner besten Freunde spreche, der eine Arztpraxis hat, warum muss der gegängelt werden? Weil er mehr Patienten schafft als eine andere Praxis und gleichzeitig Arztmangel herrscht. Also das sind so, also für mich wäre es interessant, wenn man sagt, erstmal, wir gehen grundsätzlich an dieses Thema ran, fragen vielleicht zum Beispiel so Fragen, macht Sinn, PKV, GKV parallel nebeneinander zu haben, so wie es jetzt ist, welche Prozesse können effizienter gestaltet werden, solche Sachen und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, was ist jetzt fair gesamtgesellschaftlich gesehen, wer kann mehr leisten, wer kann entlastet werden. Und dann aber nicht nur sagen, wir sammeln Geld ein, sondern auch wirklich zu fragen, wie viel Geld brauchen wir eigentlich? Das fehlt mir komplett. Da wird einfach nur gesagt, wir heben die Beitragsmessungsgrenze an, alle Probleme sind gelöst. So, also das halte ich ein bisschen für zu kurz gegriffen. Erstmal müsste ich wissen, welche Finanzierungslücke gibt es, wie viel Geld kommt dafür rein, wenn ich die Beitragsmessungsgrenze anhebe und ist es geeignet, diese Lücke zu schließen? Bleibt vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld übrig, dann könnte ich Beitragssätze senken. Wenn es zu wenig ist, müsste ich noch über weitere Maßnahmen nachdenken.
Ja. Das ist halt immer das gleiche Problem, dass eigentlich Systemfragen nicht so gerne von Politikern gestellt werden.
Ja.
Es wird dann immer Reformen gefordert und dann eben neue Vorschläge, wie jetzt mit der Beitragsbemessungsgrenze. Aber einfach mal zu schauen, wie kann ich das System gerechter gestalten und nachhaltiger gestalten, ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Und der Übergang ist dann natürlich auch entsprechend aufwendig und teuer wahrscheinlich. Aber dafür habe ich dann ein nachhaltiges System. Aber davor, weiß nicht, solche Vorschläge habe ich bisher noch keine von Politikern gehört.
Ja. Na, was ich persönlich halt schon wahrnehme, ist, dass es halt extrem schwer ist, wirklich diesen Sprung zu schaffen von ich baue mir irgendwie was auf und es bleibt am Ende des Tages auch was hängen.
Mhm.
So, wenn du mit Null startest, ist halt deutlich einfacher, wenn du schon irgendwie aus den letzten Generationen irgendwie Kapital mitnimmst. Und das ist alles für mich so, ich packe hier mal einen Punkt raus, ich packe dort mal einen Punkt raus, doktor da ein bisschen rum, doktor da ein bisschen rum. Aber was fehlt, ist so dieses gesamtgesellschaftliche, jetzt sprechen wir wieder von Vision. Also das ist ja auch ein schönes Thema für mich in der Selbstständigkeit in unserer Unternehmung.
Ja.
Welche Werte will ich in der Gesellschaft leben? Wo soll ich die Gesellschaft hin entwickeln? Und dann kann ich im nächsten Schritt sagen, ja, wir wollen eine faire Gesellschaft mit einem bewussten Miteinander, miteinander, wo keiner auf der Strecke bleiben soll. Und dann kann ich mich danach ausrichten. So. Und dann kann ich die nächste Frage stellen, welche Systeme haben wir, passen die dazu, wo müssen wir Anpassungen treffen? Und dann werde ich mir nicht so eine Einzelmaßnahme rauspicken, dann kann das ein Baustein eines Gesamtkonstruktes sein. Aber so wie es jetzt läuft, und das Problem haben wir jetzt in der gesetzlichen Krankenkasse, das Problem haben wir in der gesetzlichen Rente, da wurde Jahr für Jahr darüber diskutiert, wo kann man eine kleine Stellschraube drehen, wo kann man ein Reformchen da machen, wo kann man ein Reformchen hier machen, aber das Grundproblem wurde nie gelöst. So. Wenn wir jetzt eine Aktienrente einführen, ist das Problem auch nicht gelöst in der Finanzierung der gesetzlichen Rente. Dann habe ich das Problem, dass jetzt die Babyboomer in Rente gehen und ab 2030 ich ein richtiges Problem habe.
Ja.
So. Weil dann einfach ganze Kohorten in Ruhestand gehen und viel, viel kleinere Kohorten nachkommen, die in diesem Umlagesystem einzahlen. Und ab 2030 wird es halt spannend, sowohl in der gesetzlichen Rente, sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da musst du halt fragen, wie hoch können Beitragssätze steigen, ohne dass dir die erwerbstätige Bevölkerung auf den Turm steigt. So, und jetzt ist es eigentlich schon 11:45 und nicht 11:45.
Ja.
So. Weil wenn ich jetzt irgendwelche kapitalgedeckten Systeme einführe, bevor ich dann Effekt merke, sind 10, 20 Jahre rum und dann ist das Problem der Babyboomer, die jetzt gesammelt in Rente gehen und den weniger starken Jahrgängen, die jetzt unten drunter sind und dann das oben finanzieren müssen, das Problem ist dann gelöst, weil die Babyboomer irgendwann logischerweise nicht mehr da sind. So. Also das Problem wird sich in 20, 30 Jahren, 40 Jahren in Luft aufgelöst haben, dann wenn die Reformen greifen, die jetzt dann irgendwann umgesetzt werden in 5 Jahren. So. Also das ist schon sehr, sehr schade, um es vorsichtig auszudrücken. Mir ist auch völlig klar, wie das zustande kommt. Ist halt extrem schwierig. Wir merken jetzt selber, wenn wir hier einen Vorschlag durchdenken, ist gar nicht so einfach, einen zu entwerfen, wo du sagst, den würde ich selber unterschreiben. Also wir haben jetzt keinen Vorschlag, wo ich sage, finde ich cool.
Naja, wir haben zumindest ein paar Vorschläge, die Individualfälle auch berücksichtigen würden. Aber am Ende gibt es da überall immer irgendwelche Fallstricke oder Dinge, die man dann doch nicht bedacht hat, die für andere ja dann wieder wichtig werden. Also ich möchte keine Politikerin sein. Ich finde es unheimlich schwierig, da wirklich Maßnahmen oder Systeme reinzubringen oder Reformen durchzuführen, um wirklich Gerechtigkeitsfragen neu zu stellen oder auch zu beantworten, weil es bleibt immer irgendjemand auf der Strecke.
Ja, klar ist aber auch, dass die Lücken, über die wir hier sprechen, nicht durch Strukturreform alleine gelöst werden. Ja. Also ein effizienterer Ablauf löst immer noch nicht das Problem, dass wir dann unfassbar viele Leistungsempfänger haben im Vergleich, also im Verhältnis zu der erwerbstätigen Bevölkerung, wenn man das mit vor 10, 20, 30 Jahren dann vergleicht. Also wir haben da ein grundsätzliches Problem. Das muss allen klar sein, dass wir da durch müssen. Wir müssen auch uns ehrlich machen. Wir haben dort die letzten 20 Jahre komplett verpennt. Mhm. Wir hätten in den letzten 20 Jahren die Infrastruktur hinstellen müssen, wenn die ganzen Arbeitskräfte noch da sind. Wir hätten wann hätte man ein Investitionspaket aufsetzen müssen, wo der Bund Negativzinsen bezahlt hätte? Da hätte man ein Investitionspaket aufsetzen können, da hätte man die Infrastruktur weiter ausbauen können. Ja, man muss an das Problem der Wohnraumverteilung ran, aber das ist auch extrem schwierig, so, weil der Wohnungsmarkt ist eben nicht so wie ein perfekter kapitalistischer Angebots- und Nachfragemarkt, weil er halt sehr starr ist. So, also die Leute wechseln dann nicht im Fluss, wenn ich jetzt sage, die Wohnung ist zu groß, ich ziehe aus, wechsle mit jemandem, der den Wohnraum braucht, passiert ja nicht. So, sondern die Leute reagieren logischerweise so, wie das System aufgebaut ist. Und da fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch spontan keine Lösung für ein. Ich habe einen Mietvertrag. Ich wohne auf einer Wohnung, die ist 90 Quadratmeter groß. Ich zahle noch 5 Euro im Quadratmeter. Dann ziehe ich jetzt nicht in eine Wohnung mit 45 Quadratmetern, die 12 Euro im Quadratmeter kostet. Ja. Soll ich auch nicht machen. Und dann ist ja das auch ein zutiefst emotionales Thema. Wenn ich dort im Haus wohne, habe ich meine Kinder großgezogen. Meine Enkel kommen da zu Besuch. Dann zu sagen, ich ziehe jetzt in eine kleinere Wohnung, also da hängen ja auch häufig Emotionen dran.
Ja, das stimmt schon, aber am Ende sitze ich dann alleine in einem Haus für 5 Personen.
Da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, aber eigentlich ist es eine gesellschaftliche Frage.
Ja.
So, aber dann haben wir halt Besitztumsrechte, was ja auch extrem viel Sinn macht. Also ich bin ein extremer Fan vom Kapitalismus, hat ja auch Wohlstand geschaffen, hat aber auch halt Schattenseiten. Deswegen macht es ja Sinn, dort irgendwie staatlich auch mit einzugreifen. So. Also das sind spannende Fragen und da würde es mal Sinn machen, ein gesamtgesellschaftliches Konzept zu erarbeiten, was ja in der Frage So, ich kenne keins.
Es wird auch nicht passieren.
Ja. So. Aber wir haben, wir haben ja auch Probleme, die wir dann hier mit gesammelt haben, die dann gegen solche, also ja, wenn ich jetzt hingehe, gehst als Politiker hin und sagst, ich will PKV und GKV zusammenlegen, dann habe ich erstmal rechtliche Probleme.
Ja.
So. Also auch die PKV hat ja Rücklagen geschaffen für ihre Versicherten etc. Die sollst du eigentlich nicht enteignen, logischerweise. Da sind ja aber Milliarden Altersrückstellungen drin. Was du vielleicht machen könntest, die PKV für neue Zugänge schließen. Das wäre eine Lösung. Ja, dass du sagst, in Zukunft kann niemand mehr in die PKV kommen. PKV wird es halt abgewickelt. So. Über die nächsten Jahrzehnte. Das wäre denkbar, aber dann hast du ja Lobbyinteressen, wo du sagst, okay, da geht es ja nicht um ganz wenig Geld. So, musst du auch erstmal schaffen, das dagegen durchzusetzen. Dann haben wir bei den, ich bin ja auch Arbeitgeber am Ende des Tages, ich habe auch zwei Perspektiven, wenn es um Beitragsmessungsgrenzen vielleicht auch geht oder um höhere Sozialbeiträge. Das ist ja dann nicht nur auf privater Ebene vielleicht irgendwann, sondern dann fallen auch wieder mehr Lohnnebenkosten an. So, dann triffst du dich gleich doppelt. Also musst auch, wir sind ja in einer Phase, wo es der Wirtschaft jetzt nicht ganz so gut geht. Da muss man vielleicht dann aber auch ehrlich sagen, okay, wo muss man Abstriche machen in der Gesundheitsversorgung? Vielleicht gibt es da ja ein paar Segmente, wo man sagt, okay, macht vielleicht keinen Sinn, dass das eine Kassenleistung ist. Und wir haben ja auch schon, gibt es ja auch schon, wenn man mal Jan Böhmermann, der in letzter Zeit ein bisschen auf den Deckel bekommen hat, der hat, glaube ich, auch schon zu Medikamenten, die keine Medikamente sind, wie nennt man die hier, diese kugischen Globuli und sowas.
Homöopathische Mittel,
wo es Studienlage sehr, sehr dünn ist für irgendeinen Effekt oder irgendwelche Zusatzleistungen, die dann vielleicht nichts bringen, dass man okay sagt, ist vielleicht privat, wenn man das machen möchte.
Wurde doch auch. Ja. Homöopathische Mittel werden jetzt auch nicht mehr von der gesetzlichen Krankenkasse.
Ja, da haben sie es tatsächlich umgesetzt. Ne? Ja.
Das war doch aus meiner Sicht eine sinnvolle Regelung.
Ja. So, da werden wir natürlich auch wieder dafür gesteinigt. So. also Politiker willst du nicht sein.
Ne? Ja, klar. Ich meine, Placebo-Effekt ist auch ein Effekt. Also ja. Sollte man auch nicht unterschätzen.
So, aber es sollte dann halt, wie gesagt, Privatvergnügen sein und wirklich die Maßnahmen, die unbedingt notwendig sind, die Sinn machen, nicht nur die unbedingt notwendig sind. Da sprechen wir auch von, warum hat mein Sohn in der Schule in der Woche 3 Stunden Sport.
So. Meinst du, er braucht mehr?
Ich finde schon, dass es Sinn macht, da spricht man von Vorsorge, wie stark wird das Gesundheitssystem belastet, weil die Menschen nicht aus, weil der Durchschnitt der Bevölkerung vielleicht nicht ausreichend auf sich selbst achtet und dann es zu irgendwelchen Sachen kommt, wo du sagst, okay, hätte vermieden werden können. So, also gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gibt, glaube ich, viel Pro und Contra. Persönliche Einstellungen spielt da in Prägung eine Rolle und wir dürfen gespannt sein, wie dort entschieden wird. Einfach ist es nicht.
Ja, es war ja auch erstmal nur ein Vorschlag und habe jetzt auch keine weiteren Meldungen dazu gehört, dass das wirklich diskutiert wird.
Es wurde in den Raum gestellt und ja. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Vorschlag in dieser Regierung nicht kommt. So, da sind wir wieder bei der Umsetzbarkeit. Darauf kannst du dich verlassen. Oder da würde ich wirklich einen guten Betrag drauf wetten, dass in der CDU-geführten Regierung es zu keiner Anhebung der Beitragsmessungsgrenze in der GKV in diesem Umfang kommt.
Ja.
So, aber da kann ich auch falsch liegen. So, aber in dieser Legislaturperiode kommt es nicht, weil das große Problem kommt 2030. Dann sitzen sie halt nicht mehr in dieser Koalition zusammen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Da kann sich die nächste dann mit Akutproblemen rumschlagen und dann irgendwelche Sondermaßnahmen erlassen.
Ja.
Das wäre meine Prognose. Dann würde uns interessieren, wie ihr das Thema seht. Wir sind da sehr, sehr unentschlossen, sehen für jeden Vorschlag pro, contra. Ich finde es natürlich auch immer cool, wenn man sich seine Krankenversorgung selbst zusammenstellen kann. Also ich finde PKV jetzt für mich persönlich eigentlich attraktiv. So, wenn man jetzt einfach nur den Leistungsaspekt nimmt und ich mir dort meine Leistung selbst zusammenstellen kann, gesamtgesellschaftlich sehe ich es als schwierig an. Uns würden eure Meinungen da sehr, sehr stark interessieren, auch weil unsere Meinungen da alles andere als festgefahren sind und wir uns selber da öfters über solche Themen unterhalten.
Ja.
Ja. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Bis dahin.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.